Ja, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Wenn der Simon eins kann, dann ist das Erwartungen schüren, ist mir gerade nochmal bewusst geworden. Weil sowohl letzte Woche in der Predigt als auch gerade eben hat er nochmal sehr stark betont, wie einleuchtend das halt alles wird und sonst was. Ich hoffe, dass es einleuchtend wird, aber kann euch von vornherein auch sagen, es ist hochproblematisch und ich habe, glaube ich, selten in der Predigtvorbereitung so viel und so lange gekämpft mit Texten und sonst was. Also von daher, ich bin gespannt, ob heute ein Stück weit davon, was Jesus ist und wie das zueinander steht und so deutlich wird. Und Simon hat schon gesagt, wir haben uns letzte Woche mit dem Thema Jesus der Göttliche beschäftigt und haben festgestellt, dass Jesus beansprucht, ganz Gott zu sein. Ja, Simon hat uns aufgezeigt, dass Jesus der Ursprung allen Lebens ist, dass wir durch ihn leben letztendlich. Und ihr könnt das im Internet nachhören, gerade für die Leute, die nicht da waren. Das ist vielleicht als Ergänzung zur heutigen Predigt auch nochmal sehr gut. Also Jesus ist der Ursprung allen Lebens und durch Jesus ist auch alles gemacht. Durch ihn ist die ganze Schöpfung, das ganze Universum gemacht worden. Und dementsprechend ist Jesus auch schon da gewesen, bevor es zu dieser Schöpfung kam. Er ist also von göttlicher Natur genauso wie Gott der Vater, der von Ewigkeit her existiert, so auch sein Sohn, so auch Jesus. Und das lesen wir in Kolosser 1, die Verse 16 und 17. Die Stelle möchte ich mit euch gerne nochmal kurz angucken und ihr dürft es gerne mitlesen. Da steht, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das heißt, da steht, durch Jesus ist alles geschaffen und zu ihm hin ist auch alles geschaffen. Also alles hat seinen Anfang und alles hat auch sein Ziel in dieser Person, Jesus Christus. Das ganze Universum letztendlich, die ganze Menschheitsgeschichte ist auf diesen Jesus, auf diesen Sohn Gottes ausgerichtet. Und wir werden uns da in ein paar Wochen nochmal weiter mit auseinandersetzen. Es wird nochmal eine Predigt dazu geben, wie Jesus das Zentrum der Weltgeschichte oder der Menschheitsgeschichte ist. Und es geht sogar noch weiter. Jesus hat nicht nur die Erde irgendwann mal angestoßen, so, und überlässt sie jetzt sich selbst, sondern es ist auch Jesus, durch den diese Erde besteht, durch den diese Erde existiert. Mit anderen Worten könnte man sagen, wenn Jesus seine Verantwortung nicht mehr wahrnehmen würde, diese Erde am Laufen zu halten, würde der ganze Laden hier innerhalb kürzester Zeit zusammenkrachen. Und das sagt uns zum Beispiel auch Hebräer 1, Vers 3, wo steht, dass er durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum trägt. Und das bezieht sich nicht auf damals nur, sondern das ist kontinuierlich, das bezieht sich auf heute. Wir müssen also ganz klar sehen, Jesus ist der Göttliche, und zwar zu 100%. Und wir haben das letzte Woche gesehen und müssen das anerkennen. Und wir kommen auch später noch mal ein bisschen mehr drauf. Wollen uns aber heute ein Stück weit mehr auch mit der menschlichen Seite Jesu beschäftigen, wie Simon schon gesagt hat. Und zwar geht es um das Thema Jesus, der Herabgekommene. Und darüber hinaus wollen wir uns diesem Anspruch, den Jesus hat, also ganz Mensch und ganz Gott, ein Stück weit nähern. Ja, wie passt das zusammen? Passt das überhaupt zusammen? Ja, das sind die Fragen, auf die wir nachher nochmal zu sprechen kommen wollen. Und ich will zunächst mit euch mir einen Text angucken, der diese beiden Seinsweisen Jesu, also den göttlichen und den menschlichen, sehr gut darstellt. Und zwar Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Da steht, habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war, und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Bevor wir so richtig in diesen Text einsteigen, will ich noch mal kurz was zu Vers 5 sagen. Paulus steigt ein mit diesen Worten, habt diese Gesinnung in euch. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass Paulus diesen Abschnitt mit einem gewissen Ziel verwendet. Ja? Nicht mit dem Ziel primär, das wir uns heute so angucken wollen, was wir uns vor Augen führen, sondern er hat das Ziel, das Miteinander der Philipper zu prägen. Es geht ihm letztendlich darum, dass einer den anderen in Demut höher achtet als sich selbst. Das sagen die Verse 3 und 4 vorher. Genauso, dass nicht jeder sich selbst im Blick hat, sondern auf den anderen Acht gibt. Das ist also das, worein Paulus das schreibt und wo er den Philippern Jesus Christus als das ultimative Vorbild dafür hinstellt, wie das aussehen kann, von dem sie das lernen sollen und sich das abgucken sollen, wie das geht. Das heißt, dieser Abschnitt zielt letztendlich auf Demut und auf Gehorsam ab, wenn man das so zusammenfassen will. Und das sollen die Philipper und das können auch wir von Christus definitiv lernen. Wir beschäftigen uns allerdings heute nicht in erster Linie mit diesem Miteinander, in dem Umgang miteinander, obwohl ihr gerne für euch zu Hause nochmal überlegen dürft, was diese Gesinnung Christi, die wir uns heute angucken, mit unserem Leben zu tun hat oder mit dem Umgang untereinander macht. Auch weitergedacht, was überhaupt das für einen Unterschied macht, wenn ich mir Christus angucke und wo sich das in meinem Leben darstellt, wo sich was verändert. Das ist aber nicht das, was wir heute machen, auch wenn wir Christus in jeglicher Hinsicht als unser Vorbild sehen. Und das wünsche ich mir bei allem Theoretischen und bei allem Schwierigen und Komplizierten, was wir heute überlegen, dass es Auswirkungen auf unser Leben hat und dass Christus auch darin für uns zum Vorbild und für uns groß wird. Genau, wir steigen weiter ein in den Text nochmal in Vers 6. Da sagt oder wird über Jesus gesagt, dass er in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Worin besteht jetzt diese Gestalt Gottes und diese Gleichheit? Und dafür hilft es uns, das griechische Wort ein bisschen mehr zu verstehen, was an dieser Stelle für Gestalt steht. Und zwar geht es darum, dass es auf eine äußere Form abzielt. Ja, es geht darum, was ein neutraler Betrachter sieht, wenn er was anguckt, ja, was er so wahrnehmen kann, einfach von außen. Und bei Jesus geht es jetzt weniger darum, dass es um seine körperliche Gestalt geht, sondern vielmehr um den Status oder um die Stellung, um das Ansehen, die er bei Gott dem Vater hatte. Die Ehre, die Herrlichkeit, die er genau wie Gott hatte. Jesus sagt das an einer Stelle in Johannes 17, Vers 5. Da sagt er, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Philipper 2 und Paulus also sagt, Jesus war Gott gleich, dann betrifft das das Ansehen oder die Stellung oder den Status, den er im Himmel hatte. Und genau das ist es auch, was Jesus nicht für einen Raub hielt. Und besser ausgedrückt wäre vielleicht an dieser Stelle, was er nicht wie einen Raub festhielt oder wie eine Beute festhielt. Ja? Also der Vergleich an dieser Stelle ist, Jesus hält nicht wie ein Räuber, der eine Bank ausgeraubt hat vielleicht, die Beute so gut es geht in Schach und lässt da nichts ran, sondern er ist bereit, das loszulassen. Das ist so der Vergleich, der da gewählt wird. Also Jesus ist nicht um alles in der Welt darauf fixiert, das festzuhalten, sondern ist bereit, das aufzugeben. Und das heißt es dann auch in den Versen 7 und 8, wo steht, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er machte sich selbst zu nichts, steht da. Ja. Er kam auf die Erde herab, unser Thema ist Jesus der Herabgekommene, und vergleichsweise zu dem, was er vorher hatte, an Ansehen, an Ehre, machte er sich zu nichts. Auf einmal genoss er nicht mehr wie im Himmel das Ansehen von den Leuten um ihn rum als Herr, sondern er kam herab und nahm Knechtsgestalt an. Und die Leute sahen ihn dementsprechend auch nicht mehr als das, was er war eigentlich. Nicht mehr als Herr, sondern als Knecht, der einem Herrn dienen muss. Genau wie alle Menschen letztendlich einem Herrn, dem Gott dieser Welt, unterstellt sind. Und es gab nur ganz wenige, die ihn wirklich so sahen, was er eigentlich war. Das war er bereit aufzugeben. Und wenn man das noch weiter denkt, dann ging es sogar so weit, dass er nicht als normaler Mensch nur befunden wurde. Also die Leute ihn nicht ansahen wie einen normalen Mensch, sondern zeitweise sogar wie ein Schwerverbrecher. Ja, er ist es, der ans Kreuz gegangen ist. Kreuzestod war nur für Schwerverbrecher reserviert. Die mussten ans Kreuz. Und genau dieses Bild nach außen hin hat Jesus auch abgekriegt. Das heißt, dieses Knechtsein, wo hier die Rede von ist, das drückt sich aus, indem er den Menschen gleich geworden ist. Das steht hier so. Und das drückt sich auf ganz verschiedene Arten und Weisen bei Jesus aus. Wir wissen, dass Jesus als Baby zur Welt gekommen ist, dass er geboren ist, ganz normal, klein geboren ist und Wachstum erlebte. Wir lesen an einer Stelle, dass er an Weisheit zum Beispiel zunahm, an Weisheit und an Gunst in den Augen des Herrn. Er hatte ganz klar menschliche Bedürfnisse, wie wir die auch haben. Ja? Also er musste schlafen, davon lesen wir, er musste essen. Dazu gehört sogar Grillen. Er grillt mit den Jüngern. Ja, ich würde das als typisch menschliches Bedürfnis dann auch werten. Er musste trinken, er hatte Durst, er hat geredet, er hat sich ausgeruht. Lauter diese ganzen Dinge, die typischen menschlichen Dinge, die man halt tut. Er hatte einen menschlichen Verstand und er lernte ein Handwerk von seinem Vater. Er ist Zimmermann geworden und genau, also es ist ein ganz, ganz typisches Leben irgendwie. Wir erfahren auch, dass er Gefühlsregungen hatte wie ein Mensch. Also er war betrübt zum Beispiel, er war traurig, er empfand Freude, er hatte Angst, er vergoss Tränen, er spürte Schmerzen. Ja, so eine ganz, so eine Situation, wo das ganz deutlich wird, ist der Garten Gethsemane, glaube ich, wo man sieht, wie Jesus am Kämpfen war, auch Emotionen hatte, Gefühle hatte, wie ihn das gepackt hat. Also das alles hat er erlebt, genau wie wir das auch erleben. Und dazu kommt, dass er äußerlich aussah wie ein Mensch. Und das sagt Vers 7 letztendlich auch, der ausdrückt, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Also er wurde von allen Menschen auch äußerlich als Mensch wahrgenommen und identifiziert. Man kann also sagen, er war in allem den Menschen gleich. Er war 100% Mensch. Und das sagt Hebräer 2, die Verse 17 und 18 auch. Da steht, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und wir wissen von Jesus, er wurde in verschiedenen Lebenssituationen versucht. Ein ganz klassisches Beispiel ist seine Versuchung in der Wüste, wo er als Mensch versucht wurde. Er war 40 Tage in der Wüste und der Teufel versuchte, Jesus dazu zu treiben, dass er seine Gottheit unter Beweis stellt und dass er letztendlich dem Teufel gehorsam und Gott ungehorsam wird. Jesus fastete in dieser Zeit 40 Tage und der Teufel versuchte ihn dazu zu bringen, seine göttliche Macht zu nutzen, damit er sich aus diesen Steinen, die da waren, Brot schafft zum Beispiel. Das ist so die ganz, ganz klassische Situation, die vielleicht jedem von uns auch einfällt, wenn man an Versuchung Jesu denkt. Er wurde versucht. An einer anderen Stelle sagt Petrus zu ihm, als Jesus sagt, ich muss sterben und muss leiden, sagt Petrus zu ihm, nein, das brauchst du nicht und will ihm das eigentlich ausreden. Und die Antwort darauf von Jesus ist, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Steht in Matthäus 16, Vers 23. Und auch darin sehen wir, Jesus wurde versucht. Ja? Der Teufel hat Petrus in dieser Situation gebraucht, letztendlich benutzt, um Jesus zu versuchen, um Jesus einen Weg zu schaffen, auszureden, du brauchst diesen Weg nicht gehen. Oder eine andere Situation noch, die ich eben auch schon mal erwähnt habe, ist im Garten Gethsemane, wo Jesus diesen Willenskonflikt ausgetragen hat, ja, wo er sagt, ob dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen kann und nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ne? Aber ganz stark ist da die Versuchung, vielleicht doch zu überlegen, gibt's einen Weg drumherum oder gibt's eine Möglichkeit, dass ich das nicht alles durchstehen muss. Auch darin wurde er versucht und er wurde auf jegliche Art versucht. Ne? Wir könnten weiter überlegen und weiter gucken. Und er musste jegliche Versuchungen erleben, wie wir Menschen, und zwar, damit er uns darin helfen kann und uns letztendlich unsere Sünde wegnehmen kann. Das heißt, da wo wir Versuchungen erlebt haben und Versuchungen nicht standgehalten haben, sind wir letztendlich Gott ungehorsam geworden. Und das bedeutet nichts anderes, als dass wir gesündigt haben. Wir haben nicht das getan, was Gott wollte. Das drückt Hebräer 4, Vers 15 ganz gut aus, was der deutliche und auch der nötige Unterschied ist jetzt von Jesus zu uns. Da steht, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Also Jesus, der hier als hoher Priester beschrieben wird, wurde genauso wie wir Menschen versucht und wurde genauso versucht, den Willen Gottes über den Haufen zu werfen, das einfach links liegen zu lassen, aber er hat das nicht getan. Er blieb ohne Sünde. Jesus war dem Willen Gottes durchweg gehorsam, absolut gehorsam. Und genau darin besteht auch ein Teil des Mensch- und Knechtseins Jesu, dass er sich als Mensch dem Willen Gottes absolut unterstellt hat und gehorsam war. Und es war wichtig, dass er in allen Dingen Gott gehorsam war. Zum einen war es, dass er dem Gesetz gegenüber gehorsam war, also den Forderungen, die Gott an die Menschen stellte, die Erwartungen, die Gott an die Menschen stellte. Und er musste letztendlich dieses Gesetz erfüllen und gehorsam sein, damit dieser Gehorsam uns angerechnet werden kann. Ja? Also wir profitieren von diesem Gehorsam, den Jesus vollkommen ausgelebt hat und den er uns überschreiben kann letztendlich. Deswegen war es wichtig, dass er dieses Gesetz hält. Und auf der anderen Seite war er in Bezug auf den Weg, den Gott für ihn vorgesehen hatte, auch absolut gehorsam. Und es steht in Hebräer 5, Vers 8, dass er, obwohl er Sohn Gottes war, trotzdem den Gehorsam lernte. Also es war für ihn keine Leichtigkeit, hier durchzuspazieren irgendwie, sondern er musste das lernen, genau wie wir das auch müssen. Und jetzt lesen wir in Philipper 2, Vers 8, er wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Er war also bis zum Schluss dem Gesetz gegenüber treu und er war bis zum Schluss dem Willen Gottes treu. Und nur weil er, ich habe es eben schon gesagt, nur weil er diesen Gehorsam aufbrachte, konnte dieser Gehorsam und kann dieser Gehorsam auch für uns angerechnet werden. Und schlussendlich kann nur deshalb Sündlosigkeit für uns bewirkt werden, weil Jesus darin sündlos war. Damit Jesus das tun konnte, war es aber wichtig, dass er 100% Mensch ist, weil er uns eins zu eins auslösen musste. Ja, und das bedeutet, er musste 100% Mensch sein. Anders würde es nicht funktionieren. Und wer da nochmal weiter drüber nachdenken will, warum Jesus zu 100% Mensch sein musste, der kann in Römer 5, ab Vers 12, da die Verse mal nachlesen. Da wird das ganz gut nochmal erklärt. Also ich fasse es nochmal zusammen, was in Philipper 2, Verse 5 bis 8 steht. So versucht es mal in einem Satz. Jesus erniedrigte sich dadurch, dass er im Himmel ein unfassbar großes göttliches Ansehen genoss, aber daran nicht festhielt, sondern zu 100% Mensch wurde, herabkam und starb an einem Ort, wo ihn fast keiner als das ansah, was er wirklich war, nämlich 100% Gott. Ich lese ihn nochmal vor, ja. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich muss es irgendwie bündeln und ich glaube, das trifft es einigermaßen. Also nochmal. Jesus erniedrigte sich dadurch, dass er im Himmel ein unfassbar großes göttliches Ansehen genoss, aber daran nicht festhielt, sondern zu 100% Mensch wurde, herabkam und starb an einem Ort, wo ihn fast keiner als das ansah, was er wirklich war, nämlich 100% Gott. Das ist im Prinzip das, was dieser Text in Philipper 2, die Verse 5 bis 8 aussagt. Und dieser Text hebt die hundertprozentige Göttlichkeit Jesu aber nicht auf. Ja, also Jesus bleibt trotz all dem zu 100% Gott. Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, und deswegen war mir das mit der Gestalt Gottes so wichtig, was es bedeutet. Man könnte ganz leicht auf den Gedanken kommen, Jesus ist im Himmel gewesen, hat seine Göttlichkeit irgendwie ausgezogen, hat sie an Nagel gehangen oder Teile seiner Göttlichkeit an Nagel gehangen, ist dann auf die Erde gekommen, hat hier eine Zeit lang als Mensch gelebt und ist dann wieder erhoben worden zu Gott und hat dann seine Göttlichkeit wieder ergriffen oder so. Aber das wäre eine Fehlinterpretation dieses Textes und es hat es zu Genüge gegeben. Simon hat das gesagt in der Kirchengeschichte, da gab es viele Verirrungen, das sagt aber dieser Text nicht. Und vor allem sagt das auch ansonsten keine Stelle in der Bibel deutet darauf hin, dass Jesus irgendwann weniger Gott war oder seine Göttlichkeit abgelegt hat. Jesus gab für eine Zeit lang seinen Status, sein Ansehen auf, aber er gab nicht seine Göttlichkeit auf. Auch nicht ein Teil seiner Göttlichkeit oder sonst was. Er bleibt die gleiche Person. Er ist die gleiche Person, er war immer die gleiche Person und er bleibt auch die gleiche Person mit den gleichen Fähigkeiten und mit den gleichen Eigenschaften. Und die Bibel bezeugt uns das an verschiedenen Stellen, dass Jesus auch als Mensch zu 100% Gott war. Und ich nenne euch mal ein paar und nenne euch vor allem mal was in Bezug auf letzte Woche, auf Simons Predigt. Lesen wir in Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt hat Simon uns letzte Woche erklärt, basierend auf Johannes 1, Vers 1, wo steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ja, hat Simon uns letzte Woche mit reingenommen und uns erklärt, dass Wort gleich Gott ist. So, das sagt diese Stelle in Johannes 1, Vers 1 ganz deutlich. Und wir haben festgestellt, dass Wort auch gleich Jesus ist. Man könnte an dieser Stelle also auch sagen, in Johannes 1, Vers 14, und Gott wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und trotzdem ist für jeden von uns klar, Jesus ist hier auf die Erde gekommen und wurde Fleisch. Ja. Jesus ist Gott. Man kann das da gar nicht auseinanderreißen, kann das da nicht trennen von diesem Text her. Jesus erhebt selbst den Anspruch, vollkommen Gott zu sein. Das wird an anderer Stelle zum Beispiel deutlich. Ihr kennt alle diese Ich-Bin-Worte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ja, und diese Ich bin das Licht der Welt. Diese ganzen sieben Ich-Bin-Worte. Und dieses Ich-Bin, was Jesus da bewusst verwendet, das hat bei den Leuten damals was ausgelöst, bei den Juden vor allem. Weil, als er gesagt hat, ich bin, da wussten die Juden genau, so hat sich der Gott Jahwe im Alten Testament vorgestellt, und zwar dem Mose. Da sagt er in 2. Mose 3, Vers 14, ich bin, der ich bin. Ja, das sagt Gott zu Mose, Jahwe zu Mose, als er ihn fragt, wie soll ich dich beschreiben, wenn ich zum Volk Israel gehe? Und genau das ist die Antwort. Jahwe sagt, ich bin, der ich bin. Das ist sein Name. Das heißt, was Jesus mit diesen Ich-Bin-Worten tut, ist, er setzt sich einfach gleich mit Gott. Setzt sich gleich mit dem Gott vom Alten Testament her. Und das war der Grund, warum die Juden sich so an ihm angestoßen haben. Warum es so schwierig für sie war, weil er behauptete, Gott selbst zu sein letztendlich. Das wird auch nochmal an einer anderen Stelle ganz gut deutlich. Und zwar in Johannes 10, Vers 30. Da beansprucht Jesus auch diese vollkommene Gottheit letztendlich. Da sagt er in Vers 30, ich und der Vater sind eins. Die Reaktion der Juden dann, da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt. Für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werks steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Das ist der Anspruch, den Jesus hegt und womit die Juden nicht klarkommen. Warum sie sich so an ihm stoßen? Ja? Wie kann das sein? Der Gott aus dem Alten Testament, den sie kannten, der soll jetzt auf einmal in dieser Person, in einem Menschen, in Jesus sein? Das ist das gewesen, woran sie sich gestoßen haben. Aber trotzdem bleibt bestehen, Jesus hat diesen Anspruch, er ist Gott. Des Weiteren kann man gucken und sieht ganz viele Dinge, die Jesus tut, die absolut nicht menschlich sind, sondern göttlich sind. Ja, also diese gesamten Wunder, die Jesus in seiner Zeit tut, sind kein Verdienst seiner menschlichen Natur, sondern absolut seiner göttlichen. Und jetzt könnte man leicht sagen, na gut, Jesus war hier auf der Erde und musste alles aus der Abhängigkeit des Vaters heraus tun. Also er musste immer, wenn er irgendwas wollte, zum Vater beten und sagen, Vater, tu doch bitte das und das für mich irgendwie. Und das ist richtig. Jesus stand in enger Beziehung zum Vater und das war gut und das war wichtig. Und Jesus ist uns auch darin Vorbild. Ja? Er stand aber vor allem als Mensch in der Beziehung zum Vater. Und selbst in dieser Trinität, mit der wir uns beschäftigen, haben Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Gemeinschaft, eine Beziehung zueinander. Und trotzdem stoßen wir auf viele Stellen, die die eigenen göttlichen Fähigkeiten von Jesus zeigen. Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel die blutflüssige Frau. Also die Frau, die zu Jesus kommt, die ihn wahrnimmt, die ihn sieht, sich von hinten anschleicht und nur sein Gewand berührt und daraufhin geheilt wird. Steht in Markus 5, Abvers 25 bis 31. Könnt ihr zu Hause nachlesen. Und Jesus merkt, von ihm ging eine Kraft aus. Ja? Aber er hat nicht zum Vater gebetet vorher, weiß ich nicht, heile diese Frau oder so, sondern es, in ihm selbst war diese Kraft vorhanden. Oder anders die Begebenheit von dem Gelähmten, dessen Freunde ihn zu Jesus bringen und durchs Dach herablassen. Eine der Geschichten, die man im Kindergottesdienst wahrscheinlich als erstes lernt. Da sagt Jesus zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Und da sind Schriftgelehrte dabei und die denken sich, er lästert. Wer kann Sünden vergeben, außer einem, nämlich Gott? Ja, also er kann Sünden vergeben und beansprucht das, Sünden zu vergeben. Und das kann aber nur Gott, auch nach der damaligen Vorstellung. Und noch weiter geht das, Jesus erkannte die Gedanken von diesen Schriftgelehrten und spricht sie direkt darauf an. Auch das ist keine menschliche Fähigkeit, sondern eine absolut göttliche Fähigkeit. An einer anderen Stelle wird es noch deutlich, zum Beispiel, und das fand ich auch ganz spannend, Jesus sagt zu den Juden diese Worte, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Das steht in Johannes 2, Vers 19 und kurz danach steht, dass er mit dem Tempel, von dem er da spricht, seinen Leib meinte und dass die Jünger sich daran erinnerten, als Jesus von den Toten auferstanden war. Also es ist darauf bezogen. Entscheidend, oder der Punkt, worauf ich hinaus will, ist, dass Jesus selbst eine aktive Rolle bei seiner Auferstehung danach spielt. Er sagt, in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Ja? An anderer Stelle erfahren wir auch, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und trotzdem sagt Jesus das an der Stelle und noch an einer anderen Stelle, dass er selbst sich wieder ins Leben zurückruft. Das spricht auch, nebenbei bemerken, da kommen wir nachher nochmal drauf, für die Tatsache, dass Jesus nicht mit seiner Gottheit gestorben ist, sondern sein menschlicher Teil gestorben ist. Also ihr merkt vielleicht, das bringt große Herausforderungen mit sich, wenn man das biblische Zeugnis an dieser Stelle ernst nimmt. Die Bibel, die beansprucht, Jesus 100% Gott und Jesus 100% Mensch. Und wenn wir das ernst nehmen wollen, dann sind damit große Herausforderungen verbunden. Und es ist letztendlich für uns auch nicht ganz zu fassen. Wie kann jemand 100% beides gleichzeitig sein? Und ich habe in den letzten Tagen und gestern noch bis in die Nacht irgendwie darüber gebrütet und überlegt. Und wir haben gestern eine Diskussion im Büro noch geführt und sonst was. Und es ist super schwer. Es ist spannend, sich Gedanken darüber zu machen. Aber es ist schwer. Und wenn man sich da weiter Gedanken darüber macht, kommt man an Fragen wie konnte Jesus allmächtig und dennoch schwach sein, zum Beispiel? Oder wie konnte er die Welt verlassen und trotzdem allgegenwärtig sein? Oder wie konnte er Dinge lernen und dennoch allwissend sein? Ja, das ist das, was die Bibel beansprucht. Und wir können nicht einfach sagen, gut, wir können das irgendwie nicht erklären, deswegen streichen wir ein paar Stellen weg und dann ist das alles leichter, sondern wir müssen die Bibel an dieser Stelle ernst nehmen. Und es gäbe noch viel, viel mehr Fragen, die man dazu stellen könnte und genau in jeglicher Hinsicht. Jetzt ist die Frage, wie verhält sich das möglicherweise zueinander? Ja, und ich will euch einen Lösungsansatz vorstellen, der meiner Meinung nach diese jeweiligen Stellen ernst nimmt und nicht außer Acht lässt und trotzdem zu einem Ergebnis kommt, auch wenn das für uns vielleicht nicht durchgängig begreifbar ist oder befriedigend oder sonst was. Aber ich versuche es euch zu erklären. Also für mich der beste Lösungsansatz, den ich dazu bisher gehört oder gelesen habe. Und zwar sieht er folgendermaßen aus. Man geht davon aus, dass Jesus 2 Naturen in sich hat. Und beide sind ganz in der Person Jesus Christus vereinigt. Also ganz Gott, ganz Mensch. Diese beiden Naturen gehören also beide zu der Person und betreffen auch einander. Aber sie stehen trotzdem auch jeweils noch für sich. Also es gibt keine Einschränkungen für eine der Naturen oder so. Es gibt Dinge, die eine Natur tut, aber die andere Natur nicht tut. Und ich gebe euch da mal ein paar Beispiele. Wir können zum Beispiel sagen, dass Jesu menschliche Natur in den Himmel aufgefahren ist. Ja, wir lesen das, das ist ganz klar und wissen wir. Und gleichzeitig müssen wir über Jesu göttliche Natur sagen, weil er das selbst sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. So, scheint ein Widerspruch zu sein, funktioniert nur, wenn man das eine auf seine menschliche Natur münzt und das andere auf seine göttliche. Oder ein anderes Beispiel ist, dass wir sagen können, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt und das betrifft seine menschliche Natur. Aber wir wissen auch aus der Bibel, dass Jesus von Ewigkeit her ist. Und das betrifft ganz klar seine göttliche Natur. Oder ich erzähle euch eine Begebenheit, wo diese beiden Naturen ganz stark zum Tragen kommen und so unmittelbar hintereinander fast vorkommen. Ja, also Jesus ist mit seinen Jüngern im Boot unterwegs auf dem See Genezareth und liegt im Heck, also im hinteren Teil des Schiffes und schläft. Und man könnte ja sagen, er ist schwach und müde und das finde ich persönlich sehr menschlich, muss ich sagen. Und während er schlief, tobte ein heftiger Sturm. Und die Jünger kriegen Panik, weckten Jesus, weil sie Angst haben, ums Leben zu kommen. Und Jesus steht auf und bedrohte den See und die Winde und es entstand eine große Stille, steht da. Die Menschen, die das mitbekamen, wunderten sich darüber und fragten sich, und das steht so, Matthäus 8, Vers 27, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Das zeugt also absolut von seiner göttlichen Natur. Das kann er. Einfach nur als Mensch kann er das nicht. Und für mich war ein Gedanke total beeindruckend. Und zwar habe ich am Anfang gesagt, dass Jesus durch die Kraft seines Wortes das ganze Universum trägt, auch heute noch. Dass alles durch ihn besteht, auch jetzt gerade und auch in Zukunft. Ja? Also er hält das ganze Universum am Laufen und gleichzeitig kann er im Körper eines kleinen Kindes sein, eines Babys sein und auf diese Welt gekommen sein. Und das, ich habe das mal so überlegt und das versetzt mich in große Ehrfurcht letztendlich und fasziniert mich total. Auch wenn ich das nicht begreifen kann so richtig, aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer dieser Hirten gewesen, die da zu Jesus gekommen sind und sehen dieses kleine, hilflose Baby da liegen. Und gleichzeitig wüsste ich, das wussten sie nicht, aber gleichzeitig wüsste ich, das ist auch der, durch den das ganze Universum gemacht wurde. Und das ist auch der, der gerade dafür sorgt, dass das ganze Universum jetzt gerade besteht und fortlaufend besteht. Dann wird dieser Jesus für mich umso größer und ist nicht mehr so dieses Kindlein in der Krippe nur, sondern ist der Allmächtige, der Herrscher dieser Welt. Und das verkörpert Jesu zur gleichen Zeit. Wir können aufgrund dieser zwei Naturen, wenn wir davon ausgehen, auch verstehen, dass Jesus starb. Und das habe ich eben auch schon mal gesagt. Was starb, ist seine menschliche Natur, nicht seine göttliche. Seine göttliche Natur konnte nicht sterben. Weil zum einen, habe ich eben gesagt, er war selbst an seiner Auferstehung beteiligt. Und das setzt voraus, dass er nicht tot war, sondern er musste in seiner göttlichen Natur leben, sonst wäre das nicht möglich gewesen. Und ein weiterer Grund ist auf jeden Fall auch, dass durch ihn alles besteht und jetzt kontinuierlich besteht. Wenn er und seine göttliche Natur sterben würde, würde alles innerhalb kürzester Zeit hier zusammenkrachen. Das heißt, das ist nicht möglich. Jesus starb in seiner menschlichen Natur und wir müssen trotzdem feststellen, dass er auch in seiner menschlichen Natur wieder auferstanden ist. Ja, das wird deutlich, die Jünger sehen seine Wundmale, können sich die angucken und er ist in seiner menschlichen Natur wieder auferstanden. Das ist auch der Grund, warum es für uns möglich ist, dass wir eines Tages auferstehen werden. Genau wie Jesus, der als Mensch und ganz als Mensch auferstehen musste. Zu diesen zwei Naturen, von denen ich erzählt habe, gehört auch jeweils ein Wille und ein Bewusstseinszentrum. Ja, wenn man dieser Auffassung weiter folgt, dann muss Jesus zwei Willen letztendlich gehabt haben. Einen göttlichen Willen und einen menschlichen Willen. Und so lassen sich auch die Versuchungen Jesu verstehen, glaube ich. Seine menschliche Natur wurde versucht und Jesus musste demnach auch mit seiner menschlichen Natur dieser Versuchung standhalten oder dieser Versuchung widerstehen, ohne dabei, und das war eine große Herausforderung, sich seiner göttlichen zu bedienen. Das war für ihn unter Umständen vielleicht die viel größere Versuchung als der Hunger oder sonst was, dass er nicht sich seiner göttlichen Natur bedient und jetzt sich diese Steine zu Brot macht. Und das ist genau das, woran der Teufel appelliert in der Wüste. Er sagt immer, wenn du Gottes Sohn bist, er appelliert an seine Göttlichkeit, wenn du Gottes Sohn bist, dann nimm diese Steine und mach daraus Brot. Aber Jesus bediente sich seiner göttlichen Natur nicht. Und aus dem Grund, weil Gott wollte, dass er der Versuchung widersteht. Und das als Mensch, weil Gott diese Versuchung letztendlich wollte. Wir lesen das in Matthäus 4, dass der Geist, also der Geist Gottes, ihn in die Wüste führte. Ja, und diese Versuchung war wichtig. Und es war wichtig, dass er diese Versuchung durchsteht. Jesus hätte jederzeit die Macht gehabt, sein Hungergefühl aussetzen zu lassen, sich irgendwoher was zu essen zu organisieren oder die Abhängigkeit von Nahrung auszuschalten oder sonst was zu machen. Aber dann wäre diese Versuchung und im Prinzip auch sein gesamtes Leben kein Problem gewesen. Dann wäre es auch nichts Besonderes gewesen. Ja, dann wäre er hier ein bisschen über die Erde gegangen, hätte eh alles irgendwie machen können und alles zu seinem Besten machen können, aber hat er nicht. Jesus musste manches mit seiner menschlichen Natur durchstehen, damit, und das ist wichtig, sein Opfer für uns wirklich vollkommen sein konnte und er uns in den Dingen helfen kann, in denen wir versucht werden und er uns auch in Sünde helfen kann. Wenn wir diesen Gedanken von diesen zwei Willen Jesu im Hinterkopf haben, dann können wir auch das Gebet Jesu verstehen, das er im Garten Gethsemane spricht, wo er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ja? Auch da wird ganz stark diese menschliche Seite Jesu deutlich. Und wir können auch verstehen, wie Jesus einerseits Dinge lernen musste mit seiner menschlichen Natur und auf der anderen Seite allwissend war. Also irgendwo hinkam und wusste genau, was in dem Menschen vorgeht oder sonst was, was ganz klar die göttliche Natur betrifft. Wenn wir über Jesus was sagen wollen, ja, dann betrifft das letztendlich immer seine ganze Person. Und deswegen, wenn wir beispielsweise sagen wollen, Jesus ist allwissend, dann würden wir sagen, Jesus ist allwissend und nicht Jesu göttliche Natur ist allwissend oder so. Ne? So würden wir auch, wenn wir selbst zum Beispiel einen Brief schreiben, nicht sagen, meine Finger schreiben einen Brief oder so, sondern ich schreibe einen Brief. Und die Füße sind dabei aber gar nicht groß beteiligt. Und trotzdem betrifft es unsere ganze Person und wir können diese Aussage so allgemein treffen. Was ich damit sagen will, ist, wenn die göttliche Natur oder die menschliche Natur Jesu zugange ist, betrifft das trotzdem immer die ganze Person. Also wir können, einerseits müssen wir differenzieren, auf der anderen Seite können wir es nicht komplett trennen, weil es ist eine Person in Jesus. Und so beschreibt die Bibel das auch, dass sie, egal ob sie über den menschlichen oder über die göttliche Natur was aussagen will, immer von der Person Jesu spricht. Also ähnlich wie wir sagen würden, ich schreibe einen Brief, sagt zum Beispiel die Bibel über ihn, Christus ist für unsere Sünden gestorben, in 1. Korinther 15. Auch wenn eigentlich nur der menschliche Teil von Christus gestorben ist, der menschliche Leib von Christus gestorben ist. Das heißt, ich versuche auch diesen gesamten Lösungsansatz nochmal in einem Satz zusammenzufassen. Und zwar hört er sich folgendermaßen an. Die Person Jesus Christus vereint in sich zu 100% eine menschliche Natur und zu 100% eine göttliche Natur. Zur jeweiligen Natur gehören auch ein Wille und ein eigenes Bewusstseinszentrum. Es gibt Dinge, die Jesus tut aus seiner menschlichen Natur und es gibt Dinge, die er tut aus seiner göttlichen heraus. Auch wenn diese beiden Naturen nebeneinander bestehen, sind sie trotzdem eine Person in Jesus und sind nicht losgelöst voneinander. Das heißt, ihr merkt, diese Sache ist wirklich hochkompliziert, ja, und übersteigt auch schlussendlich unseren Menschenverstand. Wobei wir uns auch vor Augen führen müssen, wir können nicht einfach sagen, weil das für uns nicht denkbar ist, dass das nicht funktionieren kann. Was in erster Linie wichtig ist, ist, dass wir beide Stellen und die Bibel auf beiden Seiten ernst nehmen, ob wir das zueinander wirklich letztendlich gelöst kriegen und das in allen Dingen befriedigend ist oder nicht, ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Trotzdem ist es mir wichtig, die Bibel ernst zu nehmen und diesen Jesus anzuschauen und kennenzulernen. Und genau, dieser Lösungsansatz ist was, wo ihr ja weil weiter drüber nachdenken könnt, wo ihr auch in den Hauskreisen weiter drüber nachdenken könnt. Für mich ist der an vielen Stellen plausibel, aber ich bin auch gerne bereit, mich da von was anderem überzeugen zu lassen. Aber ihr dürft da gerne in den Hauskreisen nochmal weiter drüber nachdenken, auch über die Bedeutung, über alles, was ich gesagt habe. Die Hauskreisleiter kriegen morgen Abend Material von mir nochmal. Aber bei all dem muss ich sagen, und ich habe mich in den letzten Tagen da wirklich viel mit beschäftigt, ich bin auch in Versuchung geraten, zu überlegen, was könnte man denn alternativ heute in dem Gottesdienst machen. Aber bei all dem muss ich sagen, wenn ich mich mit der Person Jesus Christus auseinandersetze, ne, und in dieser Spannung, in dieser Vielfalt mir Jesus gucke, was ihn ausmacht, dann kann ich kaum anders als in Staunen kommen. Wenn man sagt das ja so leicht, Gott wurde Mensch und starb für uns am Kreuz, aber welche Erniedrigung das für Jesus bedeutet hat, für Jesus als Gott bedeutet hat. Und was er eigentlich alles um unseretwillen aufgegeben hat, das gerät ganz schnell in Vergessenheit. Das wird so selbstverständlich für uns. Gott ist für uns am Kreuz gestorben, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben, so, ja. Was das bedeutet hat, ich will das immer tiefer begreifen und immer mehr begreifen, ja? Und weil Jesus sich so tief erniedrigt hat und diese Erniedrigung durchgemacht hat und diesen mühevollen Weg letztendlich für jeden Einzelnen von uns gegangen ist, deshalb schreibt Paulus dann in Philipper 2 in Versen 9 bis 11, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Gott hat Jesus den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Und dieser Name ist Herr. Das kommt im letzten Vers so deutlich. Dieser Name ist Herr. Und auch dadurch identifiziert sich Gott ganz mit diesem Jesus. Der Titel Herr war gerade im Alten Testament eigentlich fast nur für Gott zugeordnet. Also er wurde fast nur für Gott verwendet. Und wenn Gott sagt, Jesus Christus ist Herr, dann ist das eine völlige Identifizierung Gottes mit Jesus Christus. Und es wird eines Tages dahin kommen, so sagt das der Text, dass alle Welt anerkennen muss und alle Welt anerkennen wird, dass Jesus Christus dieser Herr ist. Und jeder Mensch wird eines Tages anerkennen und sich vor diesem Jesus beugen, seine Knie vor ihm beugen, und jede Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist Herr. Und entweder wirst du das eines Tages freiwillig tun und betest ihn jetzt schon an, oder du wirst es widerwillig tun. Aber du wirst es tun. Und die Frage ist heute, wie entscheidest du dich? Willst du diesen Jesus anerkennen als Herrn, oder muss ich es drauf ankommen lassen und gucken, eines Tages vor ihm stehen und mich widerwillig vor ihm beugen, widerwillig anerkennen, ja, Jesus Christus ist Herr. Er ist es wirklich. Ich weiß, dass viele von euch Jesus Christus heute schon als Herrn nehmen und sich darauf freuen, wenn sie ihm begegnen werden, wenn sie sich vor ihm beugen dürfen. Und ich weiß auch, dass viele von uns sich darauf freuen werden, diesen Jesus anzubeten. Und das ist auch das, wozu ich euch jetzt einladen will, dass wir das tun. Weil ich glaube, die Größe Jesu, die ist heute zumindest anteilweise ein bisschen groß geworden. Und ich hoffe, dass ihr davon was mitnehmen könnt. Amen.